Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegedialog. Guten Morgen, Holger.
Schönen guten Morgen, lieber Christian, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Wir haben heute ein sehr, sehr brisantes Thema, weil ich kenne das noch aus meiner Zeit bei dem Bildungsträger und in den Dialogen mit den vielen Dozenten und Teilnehmern, dass das halt immer oder auch mit den Kunden direkt, wenn ich da im Kontakt war. Und da war das Thema Arbeitszeitmodelle immer extrem präsent. Ja, und dem wollen wir uns heute widmen. Also heute geht es um Arbeitszeitmodelle. Und wie ihr es gewohnt seid von uns, wollen wir dort mehrere Perspektiven einnehmen. Und Holger hat den Part, da jetzt mal einzusteigen und da ein bisschen was zu erzählen, und ich steige ein, wo ich einsteigen kann.
Gut, danke Christian. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, gerade aktuell habe ich etwas gelesen im Internet und deshalb habe ich gedacht, das Thema ist brisant, weil ich auch bei meinen Kunden dauernd höre, wie kann ich Mitarbeiter halten oder neue finden? Und ein ganz wichtiger Punkt, der bei Pflegekräften immer dafür sorgt, ist die Arbeitsbelastung der Gesamttage im Monat. Sprich, zu wenig freie Tage, um sich zu erholen. Und jetzt lese ich mal auszugsweise aus dem Artikel etwas vor. Die Mitarbeiter bei Vitos in Kurhessen haben seit kurzem einen neuen Dienstplan. Sie arbeiten in 2 Wochen an 4 Tagen und in den anderen 2 Wochen an 5 Tagen. Das bedeutet, dass jeder Arbeitstag 8,33 Stunden plus eine halbe Stunde Pause dauert. Insgesamt sind sie also 9 Stunden und 3 Minuten in der Einrichtung anwesend. Die Arbeitszeiten in den verschiedenen Schichten, Früh-, Tag-, Spät- und Nachtschicht, wurden geändert. Und durch diese Umstrukturierung haben die Mitarbeiter im Jahr 26 zusätzliche freie Tage, ohne finanzielle Einbußen zu haben. Allerdings eine Änderung beim Urlaubsanspruch, da sie nicht mehr an 5 Tagen pro Woche arbeiten, entfallen 3 Urlaubstage. Ja, aber auch diese Regelung, die sich erstmal sehr gut anhört für die Mitarbeiter, wirft einen Schatten. Warum? Weil wir Fachkräftemangel haben. Und der Autor hat beim Betriebsrat nachgefragt, wie gefällt ihm die neue Regelung, und hat folgende Antwort bekommen. Das Problem sei, dass das Unternehmen mehr Mitarbeiter benötigt, damit die reduzierte Arbeitszeit nicht zu Überstunden führt. Außerdem ist eine 4,5-Tage-Woche, wie jetzt eingeführt, nicht in den Tarifvertrag abgebildet. Dort sind nur die 4 Tage und die 5-Tage-Woche geregelt. Ist also für den Betriebsrat dort ein Neuland, was sie betreten. Auch für den Arbeitgeber. Man muss jetzt einfach abwarten, über einen längeren Zeitraum schauen. Wirkt sich die Verringerung der Arbeitszeit in der Woche, also die Tage, positiv auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus und auf die Gesundheit der Mitarbeiter? Und dazu ist der Betriebsrat also wirklich wöchentlich mit dem Arbeitgeber im Austausch. Wenn wir uns mal anschauen, welche Probleme können denn bei dieser erstmal sehr positiven Regelungen für die Mitarbeiter auftreten, aus Sicht der Mitarbeiter. Wir wissen, die Arbeitgeber brauchen teilweise mehr Personal. Das ist das Problem bei denen. Der Vorteil ist, die Fluktuation soll runtergehen. Die Gesundheit der Mitarbeiter ist mehr geschützt. Aber was bedeutet das für das Personal? Jetzt stelle ich mir mal die alleinerziehende Altenpflegerin oder Krankenschwester vor, die in diesem Arbeitszeitmodell arbeitet, und muss jetzt länger arbeiten. Und was passiert mit dem Kind? Ist die Aufsicht gewährleistet? Der Kita oder die Ganztagsschule, ermöglicht die das? Also da muss man regional auch sehr schauen als Betrieb, dass diese denn nicht kündigen, weil sie einfach diese Schichten so nicht fahren können mit einer längeren Arbeitszeit. Weil die normalen Schichtzeiten liegen so zwischen 6,25 und 7,7 Stunden pro Tag in den Pflegeeinrichtungen normalerweise. Aber wenn man jetzt schaut, nochmal zurück zum Arbeitgeber, die Attraktivität des Pflegeberufs wird dann gestärkt, weil Geld ist nicht alles, natürlich beruhigt es, aber durch die letzten Steigerungen in den Einkommen denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn ich jetzt noch so viel mehr Freizeit habe für die Familie, für meine Hobbys und so weiter, durch diese über 20 freien Tage mehr im Jahr, denke ich, kann das die Attraktivität bei den jungen Leuten, diesen Beruf zu ergreifen, natürlich steigern. Meine Zahl von der Bundesagentur für Arbeit: auf 100 offene Stellen im Pflegebereich kommen nur 33 arbeitslose Pflegefachkräfte.
Ja, das ist krass.
Es gibt. Ja, Christian.
Ich sag nur da, ja, das ist krass. Und es ist ja quasi so, weil du gesagt hast, du hast es aktuell irgendwie in einem Artikel auch gelesen. Ich kann mich erinnern, dass schon vor Corona darüber sehr, sehr stark auch diskutiert wurde und da relativ viel veröffentlicht wurde. Da ist ja auch das Thema Vier-Tage-Woche eben in der Industrie, ne, schon etwas präsenter geworden. Ja. Und damit hat man sich natürlich auch irgendwie in der Pflege etwas mehr damit beschäftigt. Und logischerweise, ich möchte da nochmal eine Perspektive reinbringen. Also alles, was du sagst, safe so, ja. Ich will aber noch die Perspektive reingeben. Wir haben in einer der letzten Folgen ja über das Thema gesprochen, wie muss ich als Unternehmen attraktiv sein oder kann ich als Unternehmen attraktiv sein, damit mich Leute nicht so schnell wieder verlassen. Ja. Wir hatten das in der Folge 4 zum Thema Fluktuation. Und natürlich ist das Arbeitszeitmodell, wenn ich als Anbieter von Pflege, ja, es schaffe, dass die Menschen, die bei mir arbeiten, einfach ihr Privatleben und den Beruf besser miteinander verbunden bekommen, dann bleiben sie natürlich auch länger. Zusätzlich dazu führt, dass meine Attraktivität als Arbeitgeber eben auch steigt.
Ja, vollkommen richtig. Aber es gibt noch ein paar andere Modelle. Parallel dazu läuft in Bielefeld bei einem Anbieter ein Pilotprojekt. Das kann ich ganz kurz beschreiben. 4 Tage arbeiten und 3 Tage frei.
Mhm.
Als Vorteil wird gesehen, die Übergangszeiten der Schichten werden verlängert und die Absprachezeiten und die Übergaben sind einfach stressfreier. Aber es gibt auch noch ganz andere Modelle. Die Uni Göttingen zum Beispiel bietet an, seit einigen Jahren schon, das 50-50-Modell. Das ist für die Leute, die Teilzeit arbeiten wollen, die jungen Leute. Das 50-50-Modell sagt aus, ein halbes Jahr wird voll gearbeitet, wie eine Vollzeitkraft. Und das andere halbe Jahr haben sie komplett frei. Für diejenigen, die mal ein bisschen die Welt erkunden wollen und so weiter. Das wäre auch noch ein Modell für die Teilzeitkräfte, für die Jüngeren, wenn die solche Interessen haben, wenn man das anbietet. Dann stelle ich 2 Leute ein. Der eine macht das vom 1. Januar bis 30.06. und der andere vom 1.07. bis 31.12. zum Beispiel. Oder das sogenannte 6-Stunden-Schichtmodell. Aber da muss man mit den Gehaltseinbußen rechnen, weil man dann nicht auf eine volle Stelle kommt. Oder der absolute Klassiker, den wir aus der Industrie kennen, den habe ich selber in 2 Einrichtungen vor einigen Jahren mitgeholfen einzuführen, das 8-Stunden-Schichtmodell. Früh, spät und nachts 8 Stunden Arbeitszeit. Und da gibt es Häuser und Einrichtungen, einige in Deutschland mittlerweile, in denen man über ein Pflegetool selbst Einfluss auf die Arbeitseinteilung nimmt. So kann der Dienstplan viel individueller gestaltet werden. Dann gibt es auch aus Österreich, die machen da schon seit ewigen Zeiten andere Modelle, zum Beispiel das 7-7-Modell, beziehungsweise 10-Stunden Teilzeitmodell. Da arbeiten die Mitarbeiter 7 aufeinanderfolgende Tage, jeweils 10 Stunden, mit einer zusätzlichen Pausenzeit von 2 Stunden. Und dann habe ich nur noch 2 Schichten, Tag- und Nachtdienst. Kein Früh, kein Spät, kein Nacht, sondern nur noch Tag- und Nachtdienst. Zum Beispiel beginnt der Tagesdienst morgens um 7 und endet abends um 19 Uhr. Das ist in Österreich.
Also 12 Stunden.
Genau. Aber 10 Stunden nur Arbeitszeit, 2 Stunden frei. Das heißt, wenn 3 Pflegemitarbeiter im Dienst sind, werden die 2 Stunden unterschiedlich, dass sie nicht gleichzeitig Pausenzeit haben. Das Modell kenne ich schon seit fast 20 Jahren aus Österreich. Ich habe da meine Leitungsvertretung in einem Altenheim gemacht und da wurde so gearbeitet. Hat aber auch den Vorteil gehabt, die haben nicht 7 gearbeitet, sondern die hatten viele Mitarbeiter aus Deutschland, aus dem ehemaligen Jugoslawien dort. Pflegefachkräfte, selbst die Küche hat so gearbeitet, die haben einen halben Monat gearbeitet und haben einen halben frei gehabt. Ja, aber haben den halben Monat eben diese 10 Stunden gearbeitet und 2 Stunden Pause, waren also 12 Stunden innerhalb der Einrichtung sozusagen.
Dazu habe ich eine Frage, Holger. Du hast es ja gerade selber gesagt, unsere Bevölkerung altert und somit ja natürlich auch die Beschäftigten in der Pflege. Und ich glaube, dass das 7-7-Modell ist, hört sich echt sehr, sehr gut an, dass man eine Woche frei hat, ne? Nach der Woche arbeiten. Aber wenn ich mich jetzt sozusagen da mal reinversetze und würde, weil die Arbeit in der Pflege ist schon sehr, sehr belastend, ist es für die älteren Beschäftigten in der Pflege ein Modell, was wirklich anwendbar ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich über die ganze Zeit 7 Tage durchziehe. Also habe ich wirklich den Erholungsfaktor? Bringt es für mich gesundheitlich wirklich Vorteile, wenn ich 7 Tage 12 Stunden, auch wenn es nur 10 Stunden Arbeit ist, bin ich ja die anderen 2 Stunden trotzdem auf Arbeit. Ist es überhaupt machbar, über eine längere Zeit durchzuhalten mit einer älteren Beschäftigung, also mit einem hohen Altersdurchschnitt in meinem Beschäftigten?
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in Österreich funktioniert das auch mit den älteren Arbeitnehmern, weil da einfach auch ein bisschen Rücksicht drauf genommen wird, die entscheiden, wann sie die Pause brauchen innerhalb ihrer Schicht und so weiter. Schwere Arbeiten werden von Jüngeren übernommen, Transfer von Schwergewichtigen oder Ähnliches. Da hat es funktioniert. Ich sehe aber in Deutschland auch das Problem, dass viele Ältere da gar nicht bereit zu sind. Und ich kann so etwas nur einführen, wenn die Mitarbeiter mitmachen.
Da haben wir einen wichtigen Punkt. Cool, dass du es ansprichst. Da haben wir wieder einen Punkt und da können wir wieder eine Rückschau auf eine andere Folge, die wir schon veröffentlicht haben, machen. Da geht es wieder um Unternehmenswerte. Das heißt, wenn ich in meinem Unternehmen eine Vision, eine Mission und Werte habe, wo ganz klar drin verankert ist, dass die Jüngeren auch die älteren Beschäftigten mit unterstützen, dass man also als Team wirklich zusammenarbeitet, dann kann sowas funktionieren, weil dann natürlich diese schwereren Tätigkeiten und sich dann niemand sozusagen irgendwie nachteiligt fühlt, ne? Wenn man diese Konflikte quasi über die Haltung löst, dann hat das eine Chance auf Gelingen, ja.
Ja, also in Seekirchen war das damals in Österreich, wo ich da die Leitungsvertretung gemacht habe, hat es funktioniert. Das Haus gab es schon jahrelang nach diesem System und die Mitarbeiter, die auch in anderen Häusern gearbeitet haben, ich kenne aus eigener Erfahrung nur ein Haus in Österreich, sagen, das ist dort in der Pflege generell so üblich. Halber Monat muss frei sein. Aber dafür muss ich bereit sein, da mehr Stunden in der Einrichtung zu verbringen an den Tagen, die ich da bin. Und da haben sich übrigens auch die Kitas und so weiter und die Schulen mit der Ganztagsbetreuung drauf eingerichtet. Das heißt, da hängt ein Rattenschwanz dran, den ich mit berücksichtigen muss. Die Uni Göttingen als Beispiel hat zum Beispiel einen Nachtkindergarten für die Alleinerziehenden, die Nachtdienst machen müssen, Krankenschwestern und so weiter. Da schlafen nicht in einem Kindergarten, sind aber beaufsichtigt.
Ich meine, klar, das ist jetzt, da könnten jetzt die Hörer sagen, ja, die Uni Göttingen hat auch ausreichend Mitarbeiter und finanzielle Ressourcen, um das zu ermöglichen. Ne? Und ich habe noch eine Frage zu den Arbeitszeitmodellen. Du hast da jetzt ein paar vorgestellt. Ich gucke natürlich auch in der Zeit, als ich für den Bildungsträger unterwegs war, ich natürlich immer versucht, irgendwie so ein bisschen Benchmarking zu betreiben und habe in andere Länder geschaut. Und wie wir wissen, sind die skandinavischen Länder da ja vorne dabei. Hast du da für uns was dabei, was die vielleicht machen, was so ein bisschen als Benchmarking, Best Practice dienlich sein kann?
Du hast die nordischen Länder angesprochen. Norwegen kenne ich auch aus eigener Erfahrung und Schweden nur aus der Literatur, also aus Veröffentlichungen. Schweden hat sich als Vorreiter erwiesen für das sogenannte Work-Life-Balance-Wort. Die haben Arbeitszeitmodelle, nicht alle, aber viele Pflegeeinrichtungen, 3+3. Das heißt, ich arbeite 3 Tage und habe dann 3 Tage frei. Das hat man in einem Krankenhaus in Stockholm mal angefangen. Und das machen mittlerweile mehrere Krankenhäuser dort oder etliche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Prozent. Aber auch Pflegeeinrichtungen für Senioren machen das. Die erarbeiten praktisch 85% einer Vollzeitstelle in diesem Modell, kriegen aber das volle Gehalt einer 100%, so wie es früher war. Dafür gibt es aber keinerlei Zuschläge mehr für die Wochenendarbeit. Und die haben das statistisch erfasst, dass 50% weniger Überstunden anfallen, die sie vorher hatten, 40% weniger Krankheitstage und 30% weniger Kündigung.
Wahnsinn.
Das hat für die Arbeitgeber natürlich auch einen Vorteil. Du kennst dich damit aus. Die Recruiting-Kosten sind ins Unermessliche gestiegen, wenn ich dann Leute beauftrage, mir Personal zu verschaffen. Also, und in Norwegen ist es so, gibt es ein generelles für die Pflegeeinrichtung einschließlich der Krankenhäuser, für alle Mitarbeiter, egal ob Ärzte oder Pflegepersonal oder RTAs, MTAs, was es da alles gibt, Verbot von Überstunden.
Ja.
Es gibt keinen Arzt, der eine Überstunde macht. Wenn ein Arzt, ein Chirurg, ich kenne dort einen Orthopäden und Chirurgen, den habe ich dort mal mit Inge besucht, den kennen wir schon seit 40 Jahren, ist jetzt im Ruhestand, den haben wir dort in Stavanger im Krankenhaus besucht. Wenn der morgens seinen Dienst anfängt, hat operiert, macht noch eine Visite, dann geht er um 16.30 Uhr nach Hause. Der darf keinen Nachtdienst machen. Der Kollege, der den Nachtdienst, Bereitschaftsdienst macht, hat frei gehabt den Tag über. Und für das Pflegepersonal genau das Gleiche. Die haben natürlich auch mal kurzfristige Personalausfälle. Aber erstens ist der Pflegeschlüssel dort etwas höher wie bei uns. Und zweitens haben die alle Einrichtungen, ob Krankenhaus, ob Altenheim, immer einen sogenannten Springerpool. Das ist auch noch ein Modell. Das habe ich in Deutschland in verschiedenen ambulanten Pflegediensten und Einrichtungen eingeführt, dass Leute, die im Frei sind, sich freiwillig melden, ich mache Bereitschaft und ich bin morgens und mittags eine Stunde telefonisch erreichbar. Und wenn denn um 6 Uhr das Telefon in der Einrichtung klingelt, ich habe Magen-Darm, ich kann nicht kommen, kann die Kollegin oder der Kollege, der im Dienst ist, anrufen. Derjenige geht auch ans Telefon und weiß, aha, ich muss arbeiten und kriegt dafür für diese Bereitschaft eine Vergütung.
Das ist super. Gut, dass du es ansprichst. Ich will dich nur kurz unterbrechen, weil ich hatte gerade einen Gedanken, gerade wo du das mit dem Springer und auch das Arbeitsmodell in Schweden. Ich kenne eine Ärztin, also über meine ehemalige Kollegin, eine Freundin ist Ärztin in Schweden. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann geht auf Instagram oder TikTok und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann frage ich sie an, ob wir einfach mal eine Folge mit ihr machen, damit sie mal sagt, wie sich denn das Arbeiten in Schweden so anfühlt und was sie für ein Arbeitsmodell hat. Weil was ich weiß ist, dass sie sehr viel, also sie sagt es häufiger, dass sie einfach viel, viel entspannter ist, seitdem sie in Schweden als Ärztin arbeitet. Und dann könnten wir das einfach mal als Test mit reinnehmen, dass wir sagen, okay, dann erzähl doch mal, wie ist denn euer Arbeitszeitmodell und was fühlt sich daran so gut an? Weil darum geht es ja letztendlich. Wir brauchen ein funktionales Arbeitszeitmodell, ne? Eins, was also praktisch funktioniert. Wir brauchen eins, wo wirklich die Gesundheit des Mitarbeiters im Vordergrund steht.
Ja.
Weil sie hat auch erzählt, dass sie darf keine Überstunden machen. Wenn sie zu viel Überstunden machen, das ist in Schweden sozusagen nicht nur in Norwegen, sondern auch in Schweden prinzipiell so, da wird der Vorgesetzte aufmerksam gemacht und geht dann auf den Mitarbeiter zu und sagt, ey, denk dran, du hast eine Familie, ab nach Hause. So, und das ist natürlich krass, oder? Und also wir brauchen Funktionales, wir brauchen eins für die mentale und physische und psychische Gesundheit und wir brauchen natürlich auch eins, was wirtschaftlich tragbar ist. So, und da können wir uns ja mal anhören, wie läuft das in Schweden. Wenn ihr Lust habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine Direktmessage im Instagram und dann frage ich sie an, ob sie da Zeit für hat, dass wir da mal zu dritt sprechen und das Thema eben vertiefen. Holger, ich habe dich aber unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
Ja, in Deutschland, wir haben ein Arbeitsrecht, wir haben ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeiter. Wenn ein Betriebsrat vorhanden ist, muss der natürlich mit einverstanden sein, wenn man auf ein Arbeitszeitmodell geht. Das ist im Betriebsverfassungsgesetz dementsprechend, ich habe ein paar Paragraphen jetzt nicht im Kopf, verzeiht mir, festgelegt. Aber wenn der Arbeitgeber Interesse daran hat, ein Arbeitszeitmodell zu ändern, kann ich nur empfehlen, mach eine Mitarbeiterversammlung, schlag verschiedene Modelle vor und dann die Mitarbeiter fragen, welches Modell wollen wir einfach mal 3 Monate ausprobieren. Und bei den Häusern, wo ich dieses Arbeitszeitmodell, eine Änderung der Arbeitszeitmodelle eingeführt habe, zum Beispiel auf das 8-Stunden-System, war das überhaupt kein Problem. Bei dem einen kann ich ihn noch erinnern, war ein Mitarbeiter männlicher absolut dagegen. Alle anderen skeptisch oder ja, probieren wir mal aus. Und nach 2,5 Monaten, da hatten wir 2 Dienstpläne für den nächsten Monat schon fertig, einmal alt, einmal neu. Betriebsversammlung, ich habe dort berichtet, was die Mitarbeiter mir erzählt haben, weil ich das begleitet habe, kam die Frage von den Betreibern, privater Betreiber in Nordhessen, was machen wir? Abstimmung, neu oder alt? Bei neu gingen alle Hände hoch. Der Mitarbeiter, der am Anfang dem Test nicht zustimmen wollte, war mittlerweile gegangen. Und innerhalb von 3 Monaten kamen etliche Bewerbungen über die Mitarbeiter initiiert, die von dem tollen neuen System berichtet haben. Und die machen das heute noch so, die Einrichtung, wo wir das umgestellt haben.
Also, ich liefere nur kurz was nach, geht aber auch in die Shownotes. Es ist der Paragraph 87 Mitbestimmungsrechte im Betriebsverfassungsgesetz.
Dankeschön, Christian.
Super,
ich
gern.
Kann also den Paragraphen nicht merken, nur die Inhalte.
Ja, das ist auch gut so. Wir brauchen in der Regel ja das. Für den Rest kann man das nachschlagen. Bevor wir jetzt die Folge beenden, ist es mir nochmal wichtig, dass wir vielleicht nochmal, also wir haben jetzt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, euch ein paar alternative Arbeitszeitmodelle in dieser Folge erklärt. Das 7-7-Modell, das 3-4-Modell hattest du, glaube ich, ne? In der 3+3, dann 50-50 hatten wir noch, ne? Das 6-Stunden-Schichtmodell, ne?
Ja.
So, das sind alle die Sachen, die wir gerade schon besprochen haben. Und wir haben ein bisschen sozusagen die Hintergründe auch erläutert und ein paar Beispiele gegeben, wo es in welchen Bereichen das auch schon angewandt wird. Das heißt, es sind also evidente Systeme. Jetzt hast du aber gesagt, ey, ich habe das schon ein paar Mal eingeführt in Einrichtungen, also unterschiedliche Modelle. Vielleicht kannst du nur mal irgendwie so 5 Sachen sagen, worauf man achten muss, wenn man das einführt. Und ich schließe direkt noch eine zweite Frage an. Also, worauf sollte man achten, ne, wenn man das einführt? Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, welche Fehler sollte man eben vermeiden, beispielsweise unterschiedliche Systeme sozusagen gleichzeitig zu betreiben, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Also ganz einfach ist, nicht von heute auf morgen, es braucht eine Vorlaufzeit. Warum Vorlaufzeit? Ich muss Mitarbeiter einbeziehen in meine Überlegungen als Betreiber. Oder umgekehrt, wenn die Mitarbeiter das Interesse haben, müssen sie über einen längeren Zeitraum mit dem Arbeitgeber die Vor- und Nachteile beider Seiten beleuchten. Das ist ganz wichtig. Dann muss ich regelmäßig Kontakt während des Einführens mit den Mitarbeitern aufnehmen und fragen, ist alles in Ordnung, wo hakt es, wo kann man noch was verändern. Die Dienstplangestaltung muss natürlich auch nicht nur von der Leitungskraft sein, man muss da auch Rücksicht auf Individuen nehmen. Wenn die eine Mitarbeiterin sagt, ich kann das nicht, 8 Stunden Spätdienst, da kommt für mein Babysitter zu teuer oder sonst was, muss man Lösungen finden für diese Mitarbeiter, die von den anderen Mitarbeitern toleriert werden. Also es müssen auch kleine individuelle Lösungen außerhalb des neuen Modells möglich sein.
Also und Flexibilität.
Wichtig, ja, genau.
Ja.
Und was ich für ganz wichtig erachte, das ist mir positiv aufgefallen, wir haben 2 Dienstpläne für die 3 Monate aufgestellt. Den gültigen nach dem Testmodell, so nenne ich das jetzt, und wie hätte der alte Dienstplan ausgesehen. Und wir haben auffällig markiert Freizeit, freie Tage, richtig fett rot mit dem Edding markiert. Und die Mitarbeiter konnten in den Wohnbereichsbüros auf den Dienstplan gucken. Ich arbeite nach dem, da habe ich ja schon wieder frei. Und den anderen, da hätte ich arbeiten müssen. Dieser psychologische Faktor, den Vergleich. Man soll immer noch einen alten Dienstplan in der Testphase mit aushängen, wie der aussehen würde, damit die Mitarbeiter die Vorteile für sich, die Freizeit gewinnen, so nenne ich das jetzt, Work-Life-Balance, dass sie das vor Augen sehen.
Ja.
Weil ansonsten, ich habe jetzt 2 Tage frei oder 3 oder sonst was, egal welches Modell, dann wird das so hingenommen. Wenn ich jetzt aber sehe, wie wäre es mir nach dem alten Dienstplan gegangen, dann sehe ich die Vorteile auch nochmal optisch aufbereitet.
Ja, ja. Darf ich da kurz nochmal nachfragen?
Ja.
Zu den Themen, die du jetzt schon genannt hast. Also wäre es deiner Ansicht nach, oder andere Frage, wie habt ihr es denn umgesetzt? Habt ihr einen Wohnbereich oder eine Station genommen, die als sozusagen einzelne Einheit fungiert hat, um es zu vergleichen? Oder wie habt ihr das umgesetzt?
In den Einrichtungen wurde komplett in allen, das eine hatte 3, das andere 4 oder 5, bin ich gar nicht mehr sicher, wenn ich da jetzt länger nicht war, mehrere Wohnbereiche also, und die haben wir gleichzeitig umgestellt.
Okay, und
damit, ich begründe das auch, wir hatten Angst, dass die anderen neidisch werden dann und deshalb da unruhig und vielleicht die Arbeitsleistung absinken.
Ja,
weil man neidisch ist auf den anderen.
Das kann ich absolut nachvollziehen, aber wenn ich die Mitarbeiter ja frühzeitig einbinde, also wenn ich die frühzeitig abhole und sage, hey, wir machen einen Test, weil wir sind uns nicht sicher, ob das überhaupt für alle so sinnvoll ist, weil ich habe ein Gegenbeispiel, ja. Nicht aus der Pflege, aber da wurde es in der Fabrik so gemacht. Man hat direkt umgestellt, man ist hergegangen und hat auf ein System umgestellt. 3 Tage 12 Stunden arbeiten, 3 Tage frei, 3 Tage 12 Stunden arbeiten und so weiter. Und rollierende Schichten, also Frühschicht und so weiter. Und ist dann nochmal, weil man gemerkt hat, oh, das passt trotzdem nicht, ja, ist man gewechselt. Und das ist echt Wahnsinn. Man hat 2 Tage Nachtschicht, 2 Tage Spätschicht, 2 Tage Frühschicht, 3 Tage frei gewechselt. Und das über die gesamte Fabrik sofort umgesetzt. Und das hat zu einer massiven Demotivation und Erhöhung des Krankenstandes geführt, weil sie nicht bedacht haben, dass sie eine alternde dass einfach die Beschäftigten älter sind und damit natürlich ihre kompletten Routinen aufgebrochen sind. Ja. Und da wäre natürlich wahrscheinlich so ein Reality-Check in einer kurzen Möglichkeit, 3 Monate in einer Schicht oder in einem Teilbereich wahrscheinlich sinnvoller gewesen, ja, als es komplett alle. Ja. Und wenn ich die Mitarbeiter ja einbeziehe und sage, hey, wir testen das jetzt 3 Monate und wir wollen auf gar keinen Fall, dass ihr euch benachteiligt fühlt. Es ist ein Test, damit es am Ende, wenn wir es auf alle übertragen, auch tatsächlich gut funktioniert. Weil es gibt die Chance, dass es nicht funktioniert. Und was wir nicht wollen, ist, dass ihr krank werdet etc. Glaubst du, das ist eine gute Vorgehensweise oder würdest du empfehlen?
Ein Pflegeheim müsste komplett umstellen, ist meine Meinung, weil sie machen alle die gleiche Arbeit. Sie haben unterschiedliche Bewohner. Die einen haben mehr Demenzerkrankte, die anderen haben höheren Pflegegrad. Dementsprechend ist aber, wenn der Pflegeschlüssel richtig aufgeteilt ist, auch das Personal unterschiedlich von der Anzahl her. Und von daher kann man das da komplett umstellen.
Und im Krankenhaus?
Krankenhaus könnte man stationsweise machen.
Okay.
Aber in einem Pflegeheim, das ist nicht so groß, selbst wenn es 120 Bewohner hat, sind das vielleicht 4 Wohnbereiche, kann man das trotzdem so einführen. Und ganz wichtig ist, nach den 3 Monaten nicht sagen, wir machen es weiter oder wir machen es nicht weiter, sondern die Mitarbeiter fragen und sich der Entscheidung der Mitarbeiter beugen. Das ist meine Vorgabe. Wenn ich jetzt sage, die Mitarbeiter wollen das alle haben, aber ich sage aus irgendwelchen Gründen, nee, mir gefällt es doch nicht als Betreiber, dann habe ich alle Mitarbeiter gegen mich.
Ja, das stimmt.
Mitarbeiterorientierung bedeutet auch, wenn ich es irgendwie stemmen kann, denen diese Vorteile zu gewähren, wenn sie die dort sehen, in einem neuen Modell.
Ja.
Einfach, wie wir vorhin schon angesprochen haben, Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuationen runter, die werben für uns neue Mitarbeiter. Kostenloses Marketing, habe ich keine Recruiting-Kosten. Weil auch die Pflegemitarbeiter, wenn die zusammen die Schule besucht haben, die treffen sich in der Stadt beim Einkaufen, wo arbeitest du jetzt da und ich da, wie ist es da? Ja, toll, wir haben ein neues Arbeitszeitmodell, ich habe jetzt viel mehr freie Tage im Jahr. Oh, hab da noch eine Stelle frei? Ne? Also das darf man alles nicht vergessen.
Ja, und ich will da noch einen Aspekt mit reinbringen von meiner täglichen Arbeit. Es ist ja nicht nur, ich treffe jemanden in der Stadt, weil, sind wir ehrlich, das passiert selten, dass man so viele Leute trifft. Aber was passiert in der jetzigen Zeit häufiger, dass man vielleicht bei WhatsApp einen Status postet oder im Instagram oder wo auch immer. Und wenn man merkt, oh Mann, krass, meine ehemalige Kollegin oder Mitschülerin aus der Pflegeschule, so die postet nur Sachen, wo sie irgendwie alle 3 Tage irgendwie dort ist, dann schreibe ich die einfach mal an und frage, ey, was geht bei dir? Bist du nicht mehr in der Pflege? So, und sie antwortet doch, weil wir haben ein neues Schichtmodell und so weiter. Enormer Anstieg vom Employer Branding als Arbeitgebermarke.
Eine Pflegeeinrichtung in Berlin mit 5 Häusern hat über Social-Media-Kanäle gesucht. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, ist es mir aufgefallen. Und da habe ich mal Kontakt aufgenommen, weil ich da schon mal eine Schulung gemacht habe. Die haben versprochen, dass der Dienstplan verbindlich ist, dass keine Bespringerei nötig ist. Und da habe ich gesagt, wie schafft ihr das? Sagt er einfach, wir nehmen das so hin und auch die Mitarbeiter, wenn da mal einer ausfällt, da muss keiner einspringen. Wir haben Mitarbeiter, die dann mal von einem Wohnbereich zum anderen oder von einem Haus mal in dem Haus aushelfen. Die kriegen da ein paar Euro für, aber es braucht keiner seinen Schichtplan wechseln. Kann nur der Ort, der Wohnbereich mal wechseln oder ähnliches. Und er sagt, seit wir das veröffentlicht haben, ich glaube, es war Instagram damals oder Facebook, kriegen wir auf einmal etliche Bewerbungen. Vorher war 0.
Klar. Absolut.
Ob das noch so ist, weiß ich nicht, aber die haben das den Mitarbeitern garantiert, schriftlich, im Arbeitsvertrag.
Ja, dann würde ich den gleichen Punkt machen. Schreibt uns mal drunter, ob euch das auch interessiert. Dann versuchen wir mal einen Termin bei dem Betreiber zu machen, um ein Interview zu bekommen, ob das noch so ist bei dem Betreiber und wie die Erfahrungen waren. Und dann würden wir das auch in den Podcast einfach integrieren. Schreibt es uns einfach bei Instagram oder TikTok einfach unter das Video, also einfach kommentieren oder schickt uns eine DM. Dann versuchen wir da mal einen Gesprächstermin zu vereinbaren und den hier in den Podcast zu holen oder sie, weiß ja jetzt nicht, mit wem du da Kontakt hattest.
Also wir haben da ein Geschäftsführer für die fünf Häuser, einen Herrn, und ich kenne aus dem einen Haus auch, ich denke, sie ist noch da, eine Pflegedienstleitung.
Super, dann probieren wir das einfach mal und schreibt uns dann einfach mal in die Kommentare bei Facebook oder Instagram oder TikTok. Abschließend natürlich noch ein Punkt, weil wir haben jetzt alles aufgeführt und das könnte für euch erstmal sehr, sehr viel Information sein. Boah, wo fange ich jetzt an, diese Arbeitszeitmodelle? Wie kann ich sowas integrieren? Da hat Holger schon gesagt, ey, mach auf jeden Fall Mitbestimmung, holt die Leute ins Boot etc. Ja? Für mich ist aber nochmal wichtig, bevor wir aussteigen aus der Folge, zu sagen, dass es natürlich erstmal nach etwas Aufwand klingt, aber der Benefit, der sich dann da hinten heraus ergibt, der ist unfassbar, nicht nur wirtschaftlich gesehen. Ja, natürlich gibt es eine Chance zum Scheitern, weil man vielleicht das falsche Modell trifft. Ja, so, wenn man aber schon alleine mit der Mitbestimmung sozusagen beginnt, holt die Mitarbeiter ins Boot, sie kriegen einfach einen anderen Purpose. Ja, wir hatten in der vorherigen Folge das Thema Golden Circle von Simon Sinek. Ja, die Leute sind einfach viel, viel tiefer verbunden mit euch als Arbeitgeber, ja. So, das ist ein Riesenvorteil. Sinkende, ja, Recruiting-Kosten, ja, Steigerung, Ausfallquoten und so weiter. Es lohnt sich wirklich, auch wenn es sich jetzt erstmal sehr aufwendig anhört und Betriebsrat und alles drum und dran. Wenn ihr irgendwie da Hilfe braucht und sagt, ey, wir haben hier wirklich vor, da was zu machen. Wir wollen das verändern für uns. Wir haben aber überhaupt keine Ahnung, ja, wie wir das anstellen sollen. Wir wissen es einfach nicht selbst. Ihr habt uns jetzt ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben und für uns klingt das und das Modell sehr gut, aber wir haben überhaupt keine Zeit, dass wir überhaupt irgendwie uns damit auseinandersetzen, also Recherche und so weiter und dafür ein Konzept. Dann schreibt uns einfach auf Instagram und TikTok an. Ja, Holger hat, wie gesagt, das schon ein paar Mal eingeführt, ja, und wir sind dazu da, dass wir als Community helfen, dass wir in der Pflege etwas verbessern, ja, dann schauen wir, was wir tun können, um euch zu helfen. Alternativ habe ich durch meine Kontakte auf Agenturebene vielleicht noch irgendwelche Netzwerke oder Holger durch seine Tätigkeit als Pflegeexperte Netzwerkpartner, ja, die euch dabei unterstützen können, ja. Das ist natürlich und jetzt ganz wichtig, wenn ihr uns kontaktiert und wir auf, es ist kostenfrei, ja, wir wollen nichts verkaufen, ja, das soll kein Verkaufstake jetzt gerade sein, sondern wir wollen euch unterstützen mit Konzepten, die funktionieren, damit ihr besser eure Arbeitgebermarke besser positionieren könnt, aber vor allem, damit ihr euch als Mitarbeiter in der Pflege besser fühlen dürft. Das ist unsere Mission, von daher schreibt uns einfach auf Instagram, Facebook oder TikTok an und dann schauen wir, wie wir euch da helfen können. Das war mir nochmal wichtig, bevor wir jetzt aussteigen. Holger, hast du noch einen wichtigen Punkt?
Nein, einfach nur dem sprechenden / fragenden kann geholfen werden. Kontaktiert uns und wir versuchen, euch da zu unterstützen.
Perfekt. In dem Sinne finde ich das ein super Abschlusstake. Bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge Pflegedialog. Holger, vielen Dank für deine Zeit.
Du auch, Christian, danke.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!